Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist mir eine Ehre. Ihr habt einen wirklich wundervollen Pastor, oder? Gebt doch mal euren Pastor, euren Leiter. Tolle Frau. Ich mag die beide. Es ist immer wieder schön mit denen. Und ich finde, jedes Mal, wenn man mit Alex spricht, also ich finde, man ist immer am Lernen. Er ist so intelligent, weiß so viel. Und es ist einfach richtig, richtig toll. Ja, wir sind jetzt hier, waren auf einer Konferenz zum Thema Zellgruppen. Alex und ich. Alex ist seit 9 Jahren bei uns in der Gemeinde, hat eine ja, sehr bewegende Bekehrungsgeschichte. Werden wir jetzt leider heute nicht die Zeit haben, aber vielleicht mal ein anderes Mal. Also es ist wirklich toll, auch mit so jemandem unterwegs zu sein. Und wir als Gemeinde, wir befinden uns auf dem Weg, eine Zellkirche zu werden. Ich meine, ich sage mal, ich glaube, Zellgruppen sind euch bestimmt ein Begriff, aber für die, die nicht wissen, was ist eine Zellgruppe? Eine Zellgruppe ist im Gegensatz zu einem Hauskreis oder Kleingruppe ein Lifestyle, ein Lebensstil, wo ich mein Haus öffne für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass ich eine Beziehung zu diesen Leuten aufbaue und mit den Christen, die Jesus schon kennen, gemeinsam und zusammentun und anfangen, diese Menschen ins Reich Gottes zu lieben. Seid ihr mit mir? Das steckt dahinter in ganz kurz. Und auch wir als Gemeinde, wir sind eine Pfingstgemeinde und wir erreichen Leute durch Zellgruppen. Wir haben, entstehen gerade immer mehr Zellgruppen. Und wir sind auf dem Weg dorthin, eine Zellkirche zu werden. Und ich bin dankbar dafür. Ich war bis Juni 2022 nicht auf diesem Weg. Aber Gott ist mir, das ist nochmal eine andere Geschichte, in einer dramatischen Art und Weise begegnet und hat mein Leben komplett verändert. Übrigens macht er das auch manchmal mit Pastoren. Ja, ich war Amen dazu. Halleluja, dass Gott uns auch Pastoren manchmal auf den richtigen Weg führt. Amen. Denn nicht unbedingt jeder Pastor ist auf dem richtigen Weg. So, sorry, dass ich das so sage, ja. Ich habe ein ganz lautes Amen gerade von euch gehört. So, reden wir später drüber. Aber ich bin dankbar dafür, weil Gott mir ganz neue Dinge über sein Reich gezeigt und einfach auch gezeigt hat, wie er Menschen sieht. Wir waren jetzt die Tage, heute waren wir, weil wir ja noch eine Nacht hier übernachtet haben und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit heute, waren wir auf eurem Schloss hier, haben wir uns das angeschaut. Ein wunderschönes Schloss, was ihr habt. Und dort gibt es ja auch ein Museum. Und aktuell, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, gibt es eine Ausstellung zum Thema Kristalle, die in der Erde sind, Edelmetalle, sogar ein Meteoriten. Da gibt's das. Also ihr wisst, was ich meine. Aber unglaublich. Nebenbei bemerkt, ich komme ja aus Hannover und lebe jetzt im Schwabenländle. Also ich lebe dort, wo die Menschen dort zur Erdbeermarmelade Brechtlingsgesellz, manche sagen. Genau, gibt's sowas, ja. Alex muss lachen hier. Also nebenbei so Zungen, ja, Brechtlingsgesellz, ja. Heißt Erdbeermarmelade. Ja, genau. Wir legen das aus dann, ja. Auf jeden Fall, heute ist mir was klar geworden in diesem Kristallmuseum. Die meisten Schätze sehen wir nicht. Die meisten Schätze sehen wir nicht. Erst wenn sie ans Licht gebracht werden, fangen wir an, die Schätze zu sehen. Übrigens ist es genauso mit Menschen. Wir sehen die Schätze nicht. Erst wenn sie Gott für uns ans Licht bringt, dann fangen wir an, den Schatz zu entdecken. Und ich bin total bewegt. Heute wurde viel über Samen sehen, Boden hart aufbrechen. Mein Thema ist heute Herzensböden neu umflügen. Das war nicht abgestimmt mit den prophetischen Worten. Und auch daran sehen wir, wie Gott auch spricht. Seid ihr mit mir? Weil wir glauben doch an einen Gott, der redet. Amen. Und wir glauben auch, dass Gott auch in unser Leben redet. Und ich will, dass Gott in mein Leben redet. Aber manchmal redet er in mein Leben und das tut, ouch, das tut weh. Und manchmal, und wir befinden uns mit der Gemeinde auf diesem Weg, wir sprechen von Transformation, weil das ist doch tragisch, dass ganze Gemeinden von Gott überhaupt erst transformiert werden müssen, dass sie ein Herz entwickeln für verlorene Menschen. Da befinden wir uns aber aktuell, dass Gott transformieren muss, damit wir und den Blick schenken muss, den Schatz offenbaren muss von Menschen, dass wir sehen, wie er die Menschen sieht. Und wir befinden uns jetzt eine Zeit auch in diesen Prozessen. Und letztes Jahr hat Gott mir aufs Herz gelegt, das Thema Mitgefühl darüber zu predigen, zu lernen. Und ich habe ungefähr ein halbes Jahr lang über dieses Thema gepredigt. Ein halbes Jahr über Mitgefühl. Aus unterschiedlichsten Facetten. Denn mir ist eins klar geworden, Gottes Mitgefühl ist ein anderes als meins. Halleluja, ist Gottes Mitgefühl so groß, weil ich habe schon so viel Blödsinn gemacht. Du auch? Und sein Mitgefühl für mich ist letztendlich das, was mich transformiert. Und Gott sprach zu mir, letztes Jahr hatte ich so den Eindruck, Lehre über Mitgefühl, und wir sind in die Sommerzeit reingegangen und ich habe so eine Challenge gemacht, Challenge Mitgefühl, und es gab jeden Tag Impulse dazu und wir haben Zeugnisse geteilt, Leute haben mir erzählt, und das habe ich dann geteilt mit den, ich habe so zwei Kanäle, mit denen ich arbeite und Menschen einfach auch ermutige, und eines Tages, während wir in dieser Challenge waren von Mitgefühl, wir befanden uns als Familie, übrigens, ich bin verheiratet mit einer wundervollen Frau, wir haben drei Kinder, sie kommen langsam in die Pubertät, es wird alles toll, ihr dürft auch für mich beten. Auf jeden Fall, wir befanden uns in Lübeck und ich hatte dort einen Dienst. Und wir haben uns Lübeck angeschaut, auch eine wunderschöne Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Lübeck wart. Und wir laufen auf, die haben übrigens auch eine tolle Kirche. Übrigens, eure Kirche, wow. Und Lübeck auch, du gehst, wow, wunderschön. Und wir befinden uns auf dem Weg dorthin zu dieser Kirche. Und plötzlich sehe ich rechts, sitzen drei Leute. Und ich habe schon gesehen, die leben wahrscheinlich auf der Straße. Und der eine springt immer wieder auf und schreit in unsere Richtung und beleidigt uns. Und spricht Dinge über uns aus, die will ich hier nicht sagen. Meine Tochter, 7 Jahre, lief vor mir und ich wollte ihr am liebsten die Ohren zuhalten, dass sie bloß nicht hört, was er über uns ausspricht. Also das war wirklich schlimm. Und er springt immer wieder auf und ich merke, der Kerl ist betrunken. Und das war so eine Situation, er springt immer wieder auf, schreit und beschimpft uns, und ich hatte das Gefühl, der läuft gleich auf uns zu und er schlägt mich. Und ich war so in so einer Situation, kennt ihr das so, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, so, Kerle, ganz vorsichtig, ja. Also wenn du es mit meiner Familie aufnimmst, ja, dann vergesse ich, dass ich Pastor bin. Also so fühlte ich mich in dem Moment, ja. So, mein Titel Pastor, den lasse ich gleich da hinten. Und dann, also, ich war völlig angespannt. Und dann habe ich nur zu meiner Familie gesagt, schnell weiter, schnell. Nicht reagieren, weiter. Ich habe viele Jahre mit Drogenabhängigen gearbeitet und deswegen, ich weiß, wo man auch einfach Klappe halten, Mund zu und weiter. Und dann gehen wir so weiter und dieser Kerl schreit und schimpft ganz wüst. Und wir sind an denen vorbei und plötzlich, wir befanden uns ja in dieser Challenge. Plötzlich klopft Gott an mein Herz und sagt zu mir, geh zurück. Und das war so eine Situation, ich kann es irgendwie gar nicht richtig. Ich höre Gott in meinem Herzen, nicht akustisch, keine Sorge, ich habe nicht seine Stimme gehört, das war einfach ein Impuls. Und das war so mitten in diesen Stresssituation, habe ich den Impuls, gehe zurück, ich gucke meine Frau an und gehe einfach zu ihm, zu ihnen. Ich habe meiner Frau gar nicht gesagt, was jetzt passiert. Das war so ein Bruchteil von Sekunden. Ich gehe zurück, knie mich hin, hallo. Und die beiden, die drei, hallo? Ja, was ist? Und in dem Moment, wo ich dort so kniete, dachte ich so, oh Backe, was denkt jetzt meine Familie? Ja, meine Familie kriegt das ja mit. Und der Kerl, der die ganze Zeit geschimpft hat und springt immer wieder auf, rennt auf mich zu und versucht mich zu bespucken. Und ich denke nur, oh Backe, meine Kinder sehen das. Meine Tochter, die kriegt einen Trauma. Also das war so ein Moment, ich weiß, ich muss jetzt hier sein, meine Familie da, und ich gucke sie an und sage, ja, hi. Ja, wisst ihr, ich bin Pastor. Die gucken mich an. Du bist Pastor? Ich sage, ja, wisst ihr, und ich lebe mit Gott. Ach so. Ja, und ich habe manchmal das Empfinden, dass Gott zu mir spricht. Und er hat zu mir gesagt, ich soll zu euch kommen. Echt? Ja. Und der andere Typ springt immer wieder auf, beschimpft mich, und die anderen beiden, das war ein Pärchen, dann irgendwann, kannst du jetzt mal aufhören? Der ist Pastor, hab ein bisschen Respekt. Ich habe nur gedacht, meine Güte, das mal in der Gemeinde auch zu erleben, so ein bisschen. Jedenfalls, ich habe immer versucht, mit denen irgendwie ein Gespräch zu führen, und der ist immer wieder aufgesprungen, hat mich versucht zu bespucken, und das ging hin und her. Und dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, ich möchte euch einfach sagen, Gott liebt euch. Gott sieht euch. Und ich möchte euch segnen. Und der andere springt auf und ist richtig böse und immer versucht, auf mich zuzukommen und so weiter. Und die haben schon Panik geschoben und gesagt, Mensch, Kerl, hör doch jetzt mal auf. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte gern für euch beten, springt er auf, dieser eine, und ich sage zu ihm, in Jesu Namen, schweig und setz dich jetzt hin. Bumm, setzte er sich hin und schwieg. Er war ruhig. Und dann dachte ich, jetzt können wir endlich reden. Und dann habe ich zu denen gesagt, ein paar Worte gesagt, und habe ich gesagt, ich würde gern für euch beten. Ich würde euch gern segnen. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu beten, sprang der andere auf, der Betrunkene, schrie und ging an mir vorbei, tackelte mich, wie beim Football, und lief schreiend in Lübeck City und fluchend weg. Und da dachte ich nur so, ja gut, einer weniger, so ein Stressfaktor weniger, jetzt können wir in Ruhe beten. Und dann haben wir uns nochmal unterhalten und sie erzählten mir ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte, dass sie auf die Straße gekommen sind. Und dann habe ich für sie gebetet und sie gesegnet. Ich hab ihnen gesagt, ich kann euch helfen. Ich kenne hier Leute in Lübeck, Pastoren, andere Leute, Christen, wir können euch vermitteln. Wir können euch zusammenbringen. Dann hat er mir seine Nummer gegeben. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich war dann fertig. Und dann drehe ich mich um, meine Familie war weg. Dann habe ich mein WhatsApp aufgemacht, und man kann ja bei WhatsApp so Live-Status senden. Ne? Meine Frau hat mir den Live-Status gesendet, und dann bin ich durch Lübeck ihnen hinterhergelaufen. Wo befinden sie sich jetzt? Und in meinem Herzen die ganze Zeit, wie geht's meinen Kindern? Vor allen Dingen auch, wie geht's meiner Tochter? Ja, weil die ist die Kleinste im Bunde. So, wie geht's dir damit um? Und ich komme dort in ein Kaufhaus und ich sehe meine Familie, wie sie dort stehen. Und alle rennen auf mich zu, alle kommen zu mir. Und Mali, meine kleine Tochter, Papa, du lebst noch! Was ist passiert? Und sie war völlig fertig. Und sie war völlig fertig und sie sagt, Mali, alles gut. Und dann sagten sie sagte mir Folgendes. Papa, sagt sie, weißt du, was wir gemacht haben? Mama hat uns gesagt, wir sollen weg, das sollen wir uns nicht anschauen. Wir sind in dieses Kaufhaus gegangen, sagt sie, und wir haben uns als Familie zusammengestellt, sagt meine 7-jährige Tochter, und sie sagt, wir haben dafür gebetet, dass Gott diese Situation gebraucht und diese Menschen berührt. Und dann gucke ich meine Tochter, meine Kinder an und sage, wisst ihr was? Und dann habe ich ihnen erzählt, was Gott gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, das, was gerade dort passiert ist, das ist nicht nur, weil ich so toll bin oder weil ich so mutig bin. Das ist, weil ihr mit dafür gebetet habt und mit euch eins gemacht habt. Eure Gebete machen einen Unterschied. Amen. Und sie waren so ermutigt auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite waren sie so auch aufgewühlt. Und dann sind wir in die Stadt gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, jeden Menschen, der so ein bisschen, ich sag mal, bedürftiger aussah, da waren meine Kinder so, was ist mit denen? Brauchen die vielleicht auch Hilfe? Und hier und da. So, und aber merkt ihr, plötzlich sind die Augen geöffnet. Und wir sind dann 2 Tage später bei einem Freund gewesen, der ist Pastor in Lübeck, und wir haben die Geschichte erzählt. Und die waren so bewegt. Ein paar Tage später, wir waren schon nicht mehr in Lübeck, schreibt er mir eine Nachricht und sagt mir, du hast mir ja auch dieses Bild von denen gezeigt und diese Geschichte, das hat mich so berührt. Ich hatte heute einen richtig miesen Tag. Pastoren haben auch manchmal einen richtig miesen Tag. Könnt ihr kaum glauben, ich weiß, aber ist so. Mir ging es richtig schlecht und ich bin auf dem Fahrrad gefahren, sagt er, und plötzlich sehe ich diese 2, mit denen du gebetet hast. Und dann sagt er, und dann bin ich zu ihnen gefahren, hält an und sagt, hallo, habt ihr nicht vor ein paar Tagen hier mit einem Pastor gebetet? Ja, der hat für uns gebetet. Ja, den kenne ich, das ist mein Freund. Und dann haben sie sich connected und dann hat mein Freund sie zum Gottesdienst eingeladen. Sie sind zum Gottesdienst gekommen eine Woche später und haben jemanden kennengelernt aus der Gemeinde, der auf der Straße gelebt hat, von der Straße weggekommen ist und sich mit ihnen vernetzt hat und versucht hat, ihnen zu helfen jetzt. Ja. Das macht Gott. Aber der Punkt ist, in diesen ganzen Prozessen hat Gott mir irgendwann gezeigt, ich muss die Herzen verändern. Ich möchte die Herzen von meinen Kindern verändern, dass sie anfangen zu sehen, wie ich sehe, zu fühlen, wie ich fühle, zu lieben, wie ich liebe, zu dienen, wie ich diene. Und dann hat Gott mir in dieser Zeit einen Text gegeben. Und ich möchte euch nicht nur Geschichten erzählen, ich möchte euch einen Bibeltext weitergeben. Dort heißt es, Hosea 10, Vers 12, seht euch nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubuch, es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Und ich hatte das Empfinden, als ich das las, dass Gott sagt, Jürgen, das ist prophetisch für die Zukunft, das ist das, was ich tun will. Und dieser Vers ist der einzige Lichtstrahl in eine Reihe von dunklen Kapiteln in Hosea. Und ihr müsst euch dieses Bild so vorstellen, er ist ein Bauer, der geht in sein Feld und dieses Feld, stell dir mal vor, das Feld ist trocken, ist hart. Was passiert, wenn ich Samen nehme und auf dieses Feld sehe? Gar nichts. Die Herzen sind manchmal so hart und Gott sieht und wir sehen, der Prediger sieht oder wer auch immer, aber das Herz ist hart. Da kann gar nichts wachsen. Und genau dieses Bild verwendet Gott durch den Prophet Hosea, um von unseren Herzen zu sprechen. Schauen wir uns ein bisschen den Kontext an. Israel befindet sich in einer geistlichen Krise, ihr Lieben. In diesem Kapitel heißt es in Vers 1, Israel ist wie ein leerer Weinstock, er bringt Frucht nur für sich selbst hervor. Er sagt, Israel, du denkst nur an dich. In Vers 2 heißt es hier, ihre Herzen sind geteilt, hin und her gerissen, für Gott, nicht für Gott. Und dann heißt es in Vers 13, ihr habt Bosheit gepflügt, Ungerechtigkeit geerntet. Hier wird von der, kennt ihr das Prinzip von Saat und Ernte? Wir ernten, was wir sehen. Und ich glaube, die Kirchen in Deutschland, die Gemeinden in Deutschland, wir ernten aktuell, was wir Jahrzehnte gesät oder nicht gesät haben. Aber Gott will genau das verändern. Gottes Diagnose ist niemals ein äußerliches Problem. Seine Diagnose ist immer ein Herzensthema. Gott will immer an unsere Herzen, an unseren verhärteten Böden, unsere Seele, die durch jahrelange vielleicht Vernachlässigung und Gleichgültigkeit entstanden sind. Und ich möchte euch drei Schritte Gottes zeigen in diesem Text, was Gott tun möchte. Schaut, es heißt hier, wenn ihr den Vers nochmal vor Augen habt, wir können ihn gerne nochmal hier einblenden, es heißt hier, seht euch Gerechtigkeit. Nun, was bedeutet es, Gerechtigkeit zu sehen? Im Hebräischen steht das Wort Tzedekah. Und es ist ein Wort, das nicht nur Rechtschaffenheit bedeutet, sondern gelebte Liebe und praktische Barmherzigkeit. Es ist nicht nur ein moralischer Standard, es ist im Grunde genommen, musst du so sagen, wir sehen, wie Gott sieht, wir fühlen, wie Gott fühlt und wir handeln, wie Gott handelt. Amen. Das meint nämlich das ganze Sein. Es meint nicht nur das Richtige zu wissen, sondern das Richtige zu tun, oder? Gott will immer, dass wir das tun. Und das Zweite ist, was hier steht, erntet nach der Güte. Oh, Moment mal ganz kurz. Hier, normalerweise heißt es, was wir sehen, das ernten wir, oder? Heißt es doch, wir ernten, was wir sehen. Aber Hosea 10, Vers 12 zeigt etwas Revolutionäres. Wer Gerechtigkeit sehnt, müsste doch, eigentlich heißt es, seht Gerechtigkeit, erntet was? Gerechtigkeit. Steht aber nicht. Was ernten wir? Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Das hebräische Wort Chesed bedeutet Gottes unerschöpfliche Bundesliebe. Was bedeutet das? Wir können uns niemals das verdienen, was Gott uns schenkt. Amen. Gott beschenkt uns immer mehr. Halleluja. Wir können uns nichts verdienen. Und indem wir anfangen, Mitgefühl weiterzugeben, Trost, der weiterfließt. Ich habe jetzt einen Stand gehabt auf der Konferenz und wir haben so ein Thema gehabt, so seine Frau hat gesagt, ja, es heißt doch, dass Gott die Menschen liebt und dass Gott die Menschen liebt und wie erreichen wir die Menschen? Und dann stand ich da und sagte, ja, wie erreichen wir die Menschen? Habe ich gesagt, indem wir sie lieben, durch uns. Für manche war das eine Offenbarung. Merken wir, für manche ist das eine Offenbarung. Vergebung als Lifestyle, Gastfreundschaft. Und dann Schritt 3. Hier heißt es, brecht die Brache auf. Nun Brache. Brache bedeutet Land, das lange unbearbeitet gelegen hat. Verhärtet, verkrustet, unfruchtbar geworden. Das Aufbrechen der Brache ist wahrscheinlich die schmerzhafteste und härteste Phase in dem Ganzen. Hast du schon mal erlebt, dass Gott dein Herz ein bisschen aufgebrochen hat, wo er etwas verändern wollte? Ich habe erlebt, wie Gott so tief in mein Herz, in mein Leben rein wollte. Und ich habe manchmal gedacht, vielleicht kennst du das, Gott, wie tief eigentlich noch? wie weit willst du eigentlich noch runter? Schon mal erlebt? Und Gott sagt, weißt du, Jürgen, sehr tief, richtig tief, bis in die tiefsten Schichten deines Seins. Und da sät er etwas rein. Seine Wahrheit, seine Liebe, seine Güte. Gott bleibt nie an der Oberfläche stehen. Und da unten legt er seine Samen der Liebe, seine Samen der Wahrheit. Und das bricht dann auf und die fangen an zu wachsen. Und die verändern uns. Deswegen, wenn es mal wieder aufgebrochen wird, sag danke Gott. Du kannst sagen, es tut weh. Ja, es tut weh. Aber es ist seine Liebestat an uns. Amen. Ich möchte drei Herzensböden unseres Alltags kurz ansprechen. Der verhärtete Boden, das ist Gleichgültigkeit. Das geht mich nichts an. Gottes Antwort, aufbrechen durch Begegnung. Zweitens, der oberflächliche Boden. Sentimentalität, Gefühle ohne Taten. Gottes Antwort dafür ist Vertiefung durch Verbindlichkeit. Das dritte ist der besetzte Boden. Geschäftigkeit, keine Zeit für wirkliche Begegnungen. Gottes Antwort, Entschleunigung durch Prioritäten. Die Frage sind, wo sind in deinem Leben Brachflächen? Gegenüber Gott, gegenüber anderen oder gegenüber sich selbst? Und es heißt in diesem Vers, es ist Zeit. Wir leben in der besten Zeit überhaupt, oder? Seid ihr da? Auch wenn es manchmal ein bisschen heftig ist. Ja? Aber die Verheißung ist, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Wisst ihr, Regen kann ich nicht machen. Regen kommt von oben. All das, was Gott schenken wird, schenken möchte, seine Güte, seine Liebe, kann ich nicht von unten nach oben, sondern es kommt immer von Gott zu mir. Gott beschenkt mich. Und das ist, und ich sehe hier auch, und das ist so der wichtigste Punkt, Hosea, wir sehen auch etwas Christologisches, etwas, was auf Jesus hinweist hier. Hosea weist auf Jesus eigentlich hin. Der nicht nur Gerechtigkeit fordert, sondern Gerechtigkeit schenkt. Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit, ist hierher gekommen. Amen? Seine Gerechtigkeit regnete, er kam zu uns. Jesus ist der wahre Regen der Gerechtigkeit, der auf unsere ausgedörrten Herzen fällt und sie blühend zu blühenden Gärten der Barmherzigkeit macht. Was für ein krasser Gedanke. Das Kreuz steht immer im Zentrum unseres Lebens und ich möchte mit ein paar Gedanken jetzt schließen. Das Kreuz steht nicht nur am Anfang unseres Glaubens, es bleibt das Zentrum auch mitten im Alltag. Mitgefühl wird erst möglich, wenn ich mich nicht mehr selbst retten muss. Sprich, wenn ich aufhöre, mein Leben selbst immer in der Hand zu haben, selbst zu kontrollieren. Nein, Jesus ist gekommen, um mich zu retten. Und wenn ich das annehme, sein Gnadenwerk, sein Regen in meinem Leben, kann ich das weitergeben. Und das ist letztendlich meine Aufforderung, ihr Lieben. Das ist meine Botschaft an uns alle. Lasst uns anfangen, unsere Herzen Gott darzulegen. Lasst uns anfangen, der Schatz, der wir selber sind. Du bist ein Schatz in seinen Augen. Du bist kostbar. Wir haben so wertvolle Kristalle gesehen heute. Alle Kristalle, alles, was in der ganzen Galaxie zusammengenommen ist, hat nicht den Wert wie ein einzelner Mensch für unseren lebendigen Gott. Halleluja. Du bist ihm so wertvoll. Deswegen, wenn du heute mit Minderwertigkeit reingekommen bist, verlass dieses Gebäude ohne Minderwertigkeit. Verlass es. Lass diese Lüge nicht hier in diesem Raum, sondern was weiß ich wo. Aber nimm sie nicht mit. Ja? Wenn du mit Lügen hierher gekommen bist, lass sie irgendwo, aber nimm sie nicht mit. Warum? Du bist für Gott so wertvoll. Er hat für dich so viel getan und er will durch dein Leben so vielen Menschen begegnen. Und das ist der Beginn, wenn wir anfangen, Menschen mit seinen Augen zu sehen, mit Gottes Herz zu fühlen und zu handeln, wie er eigentlich handeln möchte. Vielleicht schließen wir alle noch mal die Augen jetzt. Und vielleicht magst du auf dem Klavier ganz kurz nochmal untermalen. Vielleicht siehst du, wenn du jetzt die Augen geschlossen hast, deine Familie, Menschen, deine Arbeitskollegen in deinem Alltag und du sagst, Gott, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da möchte ich einfach für dich beten, dass du deinen Wert neu entdeckst. Erstmal deinen. Wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte auch, ich bin bereit, dass Gott mein Herz, den Boden meines Herzens pflügt, dann lade ich dich jetzt ein, komm nach vorne hier und ich segne dich, ich bete für dich. Und vielleicht ich kenne es aus meinem Leben, ich brauche manchmal diesen Schritt, diese Entscheidung. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen. Und ich werde für dich beten. Danke, Jesus. Stellt euch einfach hier hin. Ich werde gleich für alle beten. Kommt einfach. Hier, Jesus. Wir danken, Jesus. Du liebst uns grenzenlos, Herr. Preisen deinen Namen, Herr. Dein Heiliger Geist ist hier. Halleluja, Jesus. Die Liebe Gottes ist hier für dich. Der Geist Gottes durchdringt dich jetzt. Halleluja. Geist Gottes, danke. Ist hier. Er war immer hier. Seine Liebe durchdringt dich bis in die Tiefsten deines Seins. Heiliger Geist, danke, Herr, für jeden, der hierher gekommen ist. Danke für jede Entscheidung, die heute getroffen wird. Danke für jedes Herz, was vor dir steht. Danke für alles, was in diesem Herzen ist, Herr. Für alles Gute, für all den Glauben, für all den Mut. Und danke, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, Herr. Es ist nämlich deine Berührung, die jetzt das Herz neu macht. Und ich spreche über euch aus, über dir, dass Gott dir ein neues Herz gegeben hat und dass Gott dein Herz heilen möchte, dass der Vater dein Herz heilen möchte, dass der Vater im Himmel dein Herz erneuert, jetzt. Und dass er dir Mut schenkt, dass er dir seine Barmherzigkeit hineinsieht, sein Mitgefühl jetzt in dein Herz. Und wenn du jetzt anfängst, die Menschen zu sehen, deine Familie, Arbeitskollegen, wem auch immer, dass du anfängst, mit seinen Augen zu sehen, mit seinem Herz zu fühlen und mit seinen Händen zu handeln, zu gehen, da wo er hin möchte, dass du durch, von seiner Liebe durchdrungen bist. Und ich spreche dir jetzt zu. Mach dir keinen Druck. Versuch nicht aus eigener Leistung jetzt irgendwas zu machen, sondern ich spreche dir zu, Kind Gottes, nimm die Identität an, die du hast. Nimm den Zuspruch, das, was Gott über dir ausspricht. Sei der Schatz, der du in seinen Augen bist. Du bist die Liebe seines Lebens. Du bist Gottes Liebe. Und der Vater will dich jetzt einfach nur lieben. Nichts mehr. Vielleicht nehmen wir uns einfach, bleib einfach in dieser Haltung. Vielleicht spielst du einfach noch. Und Alex, ich würde an dich übergeben, dass du einfach als Leiter jetzt einfach uns weiterleitest.
Jesus, dass alles ein Ausfluss deiner Liebe ist. Wenn du uns annimmst als deine Kinder, dann ist es deine Liebe. Wenn du an unsere Herzen rangehst, wenn du tief gräbst, tief pflügst, wie wir es gehört haben, dann machst du es nicht, um uns zu quälen, sondern aus Liebe, weil du uns tiefer führen willst, weil du dein neues Leben in uns einsäst. Und wenn du uns unsere Herzen brichst für die Menschen um uns herum, dann ist es ein Ausfluss deiner Liebe. Danke, Herr. Wir wollen im Strom deiner Liebe sein. Und nicht einen Moment, sondern bleiben. Wir wollen darin leben. In der Uferkirche hier. Wir wollen nicht nur am Strand, am Ufer stehen bleiben, sondern ganz in deinem Strom sein. Fließe du mit deiner Liebe durch unser Leben. Danke für deine erstaunliche Gnade. Bleiben in dieser Haltung. Wir singen ein Lied und dann gehen wir weiter im Abendmahl, empfangen sein Geschenk für uns.